Das wiederholt sich dann regelmäßig immer wieder.
Man kann natürlich immer alles anders machen. Das können wir nicht in Halt rausnehmen, dann kriegt die aber da den Anschluss.
Braucht man wirklich so ein großes Projekt, um 14 Minuten schneller zwischen Ulm und Augsburg unterwegs zu sein? Natürlich nicht, denn es geht gar nicht um 14, sondern um 26 Minuten. Das ist die Fahrzeit, die uns der Deutschlandtakt vorgibt. Den kennen unsere heutigen Gäste Cyril Bertsch und Philipp Schröder sehr gut, denn sie arbeiten bei SMA, der Firma, die den Deutschlandtakt mitentwickelt. Hallo Herr Bertsch, hallo Herr Schröder.
Guten Tag.
Schön, dass wir hier bei Ihnen in Zürich sein dürfen. Herr Bertsch, Herr Schröder, wir sind heute mit dem Zug von Augsburg zu Ihnen nach Zürich gefahren. Und diesmal hat alles ziemlich gut funktioniert. Das ist ja leider nicht immer so. Man hört von deutschen Zügen, die gar nicht über die Grenze gelassen werden, weil sie verspätet sind und das Schweizer Taktgefüge also stören würden. Wie konnte es denn dazu kommen?
Insgesamt würde ich das so einschätzen, dass das deutsche Eisenbahnnetz ja ein langes Erbe hat, auch zusehend Leistungen im Güterverkehr und vor allen Dingen im Nahverkehr zubestellt wurden oder zu auf die Schiene kamen, insbesondere im Nahverkehr. Wenn Sie jetzt aus Augsburg kommen oder kamen, sind Sie ja durchs Allgäu gefahren. Dort ist die Strecke eingleisig, nach wie vor eingleisig oder weitgehend eingleisig, die Sie genutzt haben. Der Nahverkehr ist ausgeweitet worden. Das führt zu einer stetigen Ausweitung der Verkehrsleistung. Und der Ausbau der Infrastruktur hat eigentlich, würde ich nach unserer Einschätzung so von ferne aus gesehen, in den letzten 20, 30 Jahren nicht in dem Maße mitgehalten. Und das ist sicherlich einer der Gründe, weshalb die Bundesregierung oder das Verkehrsministerium den Deutschlandtakt aus der Taufe gehoben hat, um sozusagen für die Zukunft das Netz entsprechend dimensionieren zu können, dass diese Überlastungen des Netzes oder die hohen Auslastungen des Netzes nicht mehr auftreten. Es gibt sicherlich noch andere weitere Gründe, auf die wir vielleicht im Rahmen des Gespräches kommen. Gehört auch Rollmaterialqualität mit dazu und so. Aber dass, die Überlastung des Netzes mit dem nicht einhergehenden gleichzeitigen Ausbau des Netzes ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe.
Sie haben schon viele Punkte genannt. Mal ganz grundsätzlich, können Sie uns in wenigen Sätzen nochmal erklären, was der Deutschlandtakt konkret ist?
Der Deutschlandtakt ist letztendlich die Zielvision des Bundes für die Dimensionierung des Eisenbahnnetzes. Der Deutschlandtakt ist ein Angebotskonzept, betreiberneutral, das ist ganz wichtig. Also es ist kein Taktfahrplan für die DB AG oder für Flixtrain oder andere EVUs, sondern betreiberneutral. Der beinhaltet prognosebasiert die Mengengerüste des Fernverkehrs. Er berücksichtigt prognosebasiert die erwarteten Tonnagemengen des Güterverkehrs, die in Musterzüge umgelegt wurden. Musterzüge sind Züge, die die Bedürfnisse des Marktes repräsentieren und entsprechend eine Länge haben und ein Gewicht und auch ein Triebfahrzeug. Und die Mengengerüste des Nahverkehrs, die von den jeweiligen Bestellern angemeldet wurden. Für den Fall Bayern ist es die Bayerische Eisenbahngesellschaft, die landesweit dafür zuständig ist. Und diese Mengengerüste und Ideen, Linienführung, Taktverteilung werden an ein bundesweites Angebotskonzept zu einem bundesweiten Angebotskonzept zusammengeführt. Und es werden Engpässe analysiert oder Engpässe erkannt auf diese Art und Weise, durch den Fahrplan. Und wir nennen es immer die fahrplanbasierte Infrastrukturableitung. Auf Basis dieses Fahrplans oder dieses Angebotskonzepts wird die Infrastruktur zielgerichtet abgeleitet. Das heißt, es wird identifiziert, wo brauchen wir Beschleunigung, wo brauchen wir zweigleisige Abschnitte, wo brauchen wir möglicherweise in Bahnhöfen zusätzliche Gleise.
Und warum ist so ein Taktfahrplan nun eine gute Idee? Also was hat man konkret als Fahrgast davon?
Die Konkurrenz der Eisenbahn ist ja überwiegend das der motorisierte Individualverkehr, also das Auto. Und das Auto steht ja, das wissen wahrscheinlich die meisten Hörer Ihres Podcasts allzu gut auch, steht ja nahezu immer vor der Haustür und ist jederzeit nutzbar, also immer verfügbar. Und durch Taktverkehre ist es das Ziel nicht nur der Eisenbahn, auch des öffentlichen Nahverkehrs im Allgemeinen, die Verfügbarkeit zu steigern durch wiederkehrende Prozesse für den Fahrgast einerseits, also merkbare Fahrpläne. Das hat aber auch Auswirkungen auf die Produktion und auf die Netzqualität letztendlich, weil Infrastrukturausbau und zielgerichtet ausgebaut werden können. Also Kreuzungsbahnhöfe kann immer derselbe Kreuzungsbahnhof sein, der stündlich oder halbstündlich wieder, immer wieder genutzt wird. Und gleichzeitig kann das Rollmaterial entsprechend optimiert werden auf diesen Taktfahrplan. Dort, wo Taktfahrplan umgesetzt wurde oder Taktfahrpläne umgesetzt wurden, zeigt sich, dass eigentlich auch die Nachfrage im entsprechenden Stil mitsteigt. Das Bahnland Bayern ist einer der Vorreiter in Deutschland. Der Allgäu-Schwabentakt, also vor den Toren von Augsburg, war das Pilotprojekt, hat zu extremen Fahrgaststeigerungen geführt. Ich habe die Zahlen nicht parat, wie viel, aber ich habe das immer gehört, dass es ein super Pilotprojekt war. Und das ist letztendlich die Keimzelle der Ausbreitung des Taktfahrplans. Und das wird jetzt sozusagen mit dem Deutschlandtakt hochgezogen auf den bundesweiten Fokus.
Jetzt sind Sie von der Firma SMA. SMA ist ein unabhängiges Consulting- und Softwareunternehmen für Bahnsysteme. Braucht es da jetzt ein Schweizer Unternehmen, weil die Bahn hier so gut funktioniert?
Es ist nicht notwendigerweise ein Schweizer Unternehmen. Es ist ein, ich würde sagen, wir sind ein Unternehmen in der Schweiz. Die Schweiz hat, was diese Philosophie der integralen Taktfahrpläne, also der Zusammenfügung von linienorientierten Taktfahrplänen zu einem Gesamtkonzept, bereits in den 80er Jahren begann. Deshalb sind die, sagen wir, gedanklicher Vorreiter. Die Firmenidee des Firmengründers war, diese Idee sozusagen nach Europa zu exportieren. Und deshalb ist es eine Schweizer Firma. Wir haben inzwischen drei weitere Niederlassungen. Eine ist in Lausanne und eine ist in Paris und eine in Frankfurt. Der Deutschlandtakt wird überwiegend von Frankfurt aus bearbeitet. Die Projektleitung die ist noch hier in Zürich aus alten Gründen sozusagen, aber im Prinzip wird jetzt überwiegend aus Deutschland gemacht. Ich als Europäer würde sagen, das muss deshalb nicht automatisch eine Schweizer Firma sein, aber diese, sagen wir mal, die Logik, das Gedankengut, auch die Euphorie, die dahinter steckt, die ist hier schon ganz gut zu Hause. Und wir sehen jeden Tag, wie es positiv, wie es vorgemacht wird, wie es klappen kann, und das ist eigentlich der Antreiber der täglichen Arbeit.
Und wer hat da SMA mit der Entwicklung des Deutschlandtaktes beauftragt?
Also, der Auftraggeber ist das Bundesverkehrsministerium. Da gibt es eine Abteilung Eisenbahn die hat letztendlich ein Referat für, es heißt etwas anders, ich weiß nicht mehr den korrekten Namen, für Bundesverkehrswegeplanung, Netzplanung, Netzgestaltung. Und die sind der Auftraggeber und bei der Erstellung mit integriert ist ein großer Kreis von Stakeholdern, angefangen mit der DB Infrago AG, auch mit der DB AG als Konzern, aber natürlich sämtliche Bundesländer, die Aufgabenträger, und bei der Erstellung waren auch mit dabei Reisendenverbände, natürlich der Verband der Güterverkehrsunternehmen war mit dabei, bis hin zur Gewerkschaft der Lokomotivführer, die waren auch mit dabei, haben alle mitgeredet, und sozusagen ist das quasi abgesichert worden, und deshalb gilt der vorliegende Zielfahrplan auch als abgestimmt. Abgestimmt ist ein großes Wort, weil im Detail natürlich überall immer ein bisschen Dissens ist und man kann es noch besser machen und anders machen. Aber die große Leitlinie gilt als abgestimmt.
Und wie genau erstellt man denn jetzt so einen Taktfahrplan? Also welche Methodik steckt dahinter? Vielleicht können Sie das einmal für NichtverkehrsplanerInnen erklären.
Also grundsätzlich hat man, wie gesagt, die Knoten. Wir haben die großen Städte, Frankfurt, Berlin, München, Nürnberg beispielsweise. Dazwischen gibt es Fahrzeiten und wir haben dann die Linien, wie gesagt, aus der Prognose vom Fernverkehr beispielsweise. Da bauen wir zuerst mal ein Fernverkehrsnetz auf aus diesen Linien und danach leiten wir die Fahrzeiten ab. Einerseits mal auf die Bestandsstrecke schauen, können wir beispielsweise von Würzburg dann nach Nürnberg gute Anschlüsse in den Knoten mit den Fernverkehrszügen ableiten. Und wir haben gesehen, im Deutschlandtakt ist das eigentlich eine ideale Neubaustrecke, dann zwischen Würzburg und Nürnberg hier unter 30 Minuten fahren zu können. Wir haben dann in Nürnberg den Knoten zur halben Stunde und auch in Würzburg den Knoten zur vollen und einer halben Stunde. Also wichtig in den Knoten, da ist vor allem eben die Anschlüsse bei den Zügen untereinander, also zwischen dem Fernverkehr und dem Regionalverkehr. Und da ist ideal, wenn die Züge dann eben jeweils zur vollen oder zur halben Stunde sich treffen. Man hat alle Anschlüsse in beiden Richtungen, sowohl bei der Hinfahrt als auch bei der Rückfahrt. Und genau, man beginnt eigentlich mit dem Fernverkehr zuerst und hat dann ein gutes Netz mal und sieht dann eben auch, dass bei gewissen Knoten vielleicht die Zielfahrzeit jetzt nicht erreicht werden kann. Wir haben beispielsweise 35 Minuten, dann leiten wir zusätzlich nochmal Infrastruktur oder eine Beschleunigung ab, um dann diese Anschlüsse auch weiter gewährleisten zu können. Und sobald man dann mal ein Gesamtnetz hat für den Fernverkehr, beginnt man dann mit einer nächsten Stufe mit dem Regionalverkehr, versucht den natürlich möglichst gut anzubinden in den Knoten, also die Anschlüsse gut zu legen, dass gute Umsteigebeziehungen, also man nicht so lange warten muss an den Bahnhöfen. Und da ist eben auch jetzt berücksichtigt worden, beim Deutschlandtag zum Beispiel ja Anmeldungen der Länder, so und so viele Züge möchten wir dort fahren. Und das wurde alles berücksichtigt und abgebildet. Und in einem weiteren Schritt wird dann noch der Güterverkehr geplant. Und so gibt es eigentlich ein Gesamtsystem von einem Taktfahrplan, der dann regelmäßig ist, sich quasi mindestens alle 2 Stunden wiederholt beim 2-Stunden-Takt. Wir haben aber auch dichtere Verkehre, die stündlich fahren oder halbstündlich. Und das wiederholt sich dann regelmäßig immer wieder.
Ich will noch nicht vorgreifen, aber was Sie gerade erklärt haben, Nürnberg und Würzburg könnte man quasi auch mit Ulm und Augsburg ersetzen. Da haben wir ja gerade eine Fahrzeit von über 40 Minuten, müssen auf die 26 runter, dass wir eben unter einer halben Stunde dort ankommen jeweils.
Genau, das ist richtig. Nürnberg-Würzburg ist ein gutes Beispiel auch eben hier, um sowohl den Knoten Würzburg und Nürnberg erreichen zu können und dasselbe zwischen Ulm und Augsburg auch, ja.
Das Ganze hat natürlich auch immer Grenzen, ne? Also wenn man beispielsweise was der Cyril Bertsch erklärt hat, die sogenannte Kantenzeit, also die Zielfahrzeit zwischen großen Knoten, idealerweise ist die immer ein bisschen unter einer halben Stunde oder unter einer ganzen Stunde oder bei Halbstundentakten auch 13, 14 Minuten, um quasi das Zusammentreffen der Anschlusszüge immer zu den Minuten 0, 30 zu erreichen, beim Halbstundentakt auch 15, 45 und die Augsburg-Ulmer Strecke, die war ja schon vor dem Deutschlandtakt im Bundesverkehrswegeplan. Die trifft mit der da unterstellten Fahrzeit von 26 Minuten diese Vorgaben genau. Deshalb ist es auch eben auch so wichtig, dass man daran festhält. Man kann natürlich immer alles anders machen, hat aber dann erhebliche Konsequenzen. Und zwar nicht nur zwischen Ulm und Augsburg in dem konkreten Fall, sondern möglicherweise bis nach, und das ist keine Übertreibung, bis nach Budapest, sowieso ins Allgäu rein. Oder wenn man von München aus guckt und das da verschieben würde, dann natürlich auch bis nach Mannheim und Köln und darüber hinaus.
Und hilft bei der Erstellung von so einem Taktfahrplan auch künstliche Intelligenz? Arbeitet man da schon damit?
Nee, wir arbeiten noch nicht damit. Wir haben ein eigenes Tool, Viriato. Das hilft uns eben dann diese ganzen Überlegungen in Netzgrafiken und Linientaktkarten abbilden zu können. Man sieht dann, wie häufig die Züge fahren, zu welchen Minuten die Züge in den Knoten ankommen, wieder abfahren, hat dann die Anschlussbeziehungen, die dort ersichtlich sind. Aber auch Fahrzeiten können wir damit rechnen, Bildfahrpläne erstellen. Und das ist eigentlich unser Werkzeug, womit wir arbeiten. Und natürlich auch unser Know-how von ganz Deutschland, das dann auch hier zum Einsatz kommt bei den ganzen Planungen.
Die Frage kommt immer wieder, ob irgendwas automatisch geht. Wir oder unsere Softwarekollegen glauben auch, dass oder wir alle gemeinsam glauben auch, dass man das im Güterverkehr beispielsweise auch automatisieren könnte, irgendwann mal oder recht bald im Güterverkehr. Aber diese Taktverkehrsgerüste des Nah- und Fernverkehrs abgestimmt, glauben wir nach wie vor, dass es nicht geht oder noch nicht geht, weil einfach man hat eine hohe Variantenvielfalt und muss alles immer sofort spiegeln mit den Stakeholdern, ne? Mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft und allen, nicht allen, mit vielen möglichen Parteien. Die Einflussgrößen, die sind eigentlich auf der einen Seite mengenmäßig vielleicht gar nicht so viel, aber doch so verschiedenartig, dass man da eigentlich, ja, händisch ist vielleicht auch nicht ganz das Richtige, doch eigentlich händisch letztendlich erarbeiten muss. Und dann auch sofort zum Telefon greifen muss. Ist euch lieber der Anschlussverlust, aber die Bedienung der gewünschten Halte? Oder können wir nicht einen Halt rausnehmen, dann kriegt ihr aber da den Anschluss. Aber welchen Halt nehmen wir von den 5 raus? Ne? Also das ist sozusagen immer so ein Arbitrage, würde man hier sagen, so ein Verschiebebahnhof von Interessen. Und das, glaube ich, geht, also ich wüsste nicht, also mir als Älterer inzwischen fehlt die Fantasie, dass es mit KI geht, sagen wir es.
Das klingt schon, als wäre das eine der Herausforderungen, auch die verschiedenen Interessen eben unter einen Hut zu bringen. Gibt es weitere Herausforderungen, würden Sie sagen, bei so einer Erstellung von einem Taktfahrplan?
Die Frage ist immer, also nochmal kurz aufgreifend, die Abstimmung mit den Stakeholdern ist auf der einen Seite die Herausforderung, auf der anderen Seite auch das, was eigentlich Spaß macht, also zumindest mir da besonders viel Spaß dran macht, weil man sozusagen erarbeitet mit der ganzen Branche sozusagen federführend ein Konzept, was hoffentlich die Bahn nach vorne bringt. Das ist das ganz, ganz tolle Arbeit. Also wirklich, also kann ich auch für mein Team sprechen. Das ist, da sind wir alle ganz glücklich und freuen uns, da das zu erarbeiten. Eine andere Herausforderung ist letztendlich die Gratwanderung zwischen irgendwie den Ansprüchen der Stakeholder. Also die wollen alle ganz viel, wenn sie aus Augsburg, ich nehme mal nicht Augsburg-Ulm, ich nehme mal eine andere Strecke direkt, nämlich die Paartalbahn beispielsweise von Augsburg in Richtung Friedberg, die im Nahverkehr mit einem Viertelstundentakt, das muss genau ein Viertelstundentakt sein, da darf man nicht von abweichen, aus diversen Gründen, weil es jetzt schon so ist letztendlich. Gleichzeitig wird der Knoten dadurch belastet. Also die Abwägung zwischen den ganzen Verkehrswünschen auf der einen Seite, zwischen der Masse an Infrastruktur, die bundesweit dafür abgeleitet werden muss, das ist ein enormer Berg, der ist viel zu groß, wahrscheinlich zu groß. Also es sei denn, die Finanzmittel werden für die Bahn, was ich persönlich natürlich hoffen würde, massiv aufgestockt. Aber es ist ein sehr großer, und diese, genau das zu treffen, dass man das schafft, das abzustimmen, dass man nicht übertreibt, dass man aber auch nicht zu unambitioniert rangeht, das ist so ein bisschen so die Herausforderung. Die steht nicht jeden Tag irgendwie geschrieben, aber die merken wir ständig, dass die Erwartungshaltung eigentlich groß ist und dass man da das Richtige, das darf nicht in Utopie abdriften, aber soll auch ambitioniert sein. Das ist eigentlich das, was die Herausforderung ist, genau.
Ja, jetzt hat man früher etwas anders geplant. Man hat erst einmal gebaut und dann geschaut, welche und wie viele Züge auf den Gleisen eigentlich fahren können. Heute gilt erst der Fahrplan, dann die Infrastruktur. Woher kommt der Perspektivwechsel?
Ich würde sagen, der Perspektivwechsel kommt daher, dass einerseits die Stakeholder und auch das Verkehrsministerium und auch die DBAG das lange beobachtet haben, von Nachbarbahnen, von den erfolgreich im Sinne von Kilometer oder Züge pro Kilometer Strecke letztendlich und dann letztendlich auch in der Nachfrage. Also die Nutzung des Netzes ist hier in der Schweiz beispielsweise doppelt so groß wie in Deutschland über das ganze Netz. Die Nachfrage an Leuten ist mehr als doppelt so groß wie in Deutschland. Ich habe mir auch abgewöhnt, immer über die Schweiz zu reden. Es reicht nach Österreich zu gucken. Die sind quasi auch oder holen die Schweiz ein mit riesen Schritten mit dieser Theorie. Es ist einfach der effizienteste Weg, um zielgerichtet Infrastrukturengpässe zu identifizieren und die dann zielgerichtet aufzulösen. Natürlich mit einem riesen Investvolumen. Sie haben völlig recht, früher die alten Neubaustrecken, das beste Beispiel ist von Köln nach Frankfurt. Das ist in den Westerwald gelegt worden, ist auch erforderlich gewesen, ohne Wenn und Aber. Aber man hat eben, wie soll ich sagen, vergessen, die Strecken optimal in den Knoten, also sowohl in Frankfurt als auch in Köln einzubinden. Da fehlen Gleise, Überwerfungen, Weichenverbindungen. Und das ist sicherlich ein Element, weshalb das ganze Netz krankt in Deutschland oder teilweise auch, sagen wir mal, Pünktlichkeitsprobleme hat. Und diese fahrplanbasierte Infrastrukturableitung versucht, diese Schwächen zu eliminieren. Gelingt nicht immer, völlig klar, aber versucht das da gezielt dran zu gehen und vor allen Dingen auch in den Knoten Maßnahmen zu identifizieren, die insgesamt das Netz leistungsfähiger machen.
Schauen wir aber doch nochmal in die Schweiz. Die Schweiz gilt als Musterland des funktionierenden Eisenbahnverkehrs. Warum kommen in der Schweiz 9 von 10 Zügen pünktlich an ihrem Ziel an?
Meine These ist, oder ich aus der Beobachtung, ich bin nur auf dem deutschen und österreichischen Markt tätig, deshalb aber nutze das hier natürlich ständig in der Schweiz und sehe das. Ich glaube, das Hauptelement ist einfach, dass sowohl dass beim Rollmaterial als auch bei der Infrastruktur die Qualität exzellent ist. Ja, Grundlage ist präventive Instandhaltung beispielsweise. Also man wartet nicht, bis irgendwie eine Oberleitung, ein Gewerk dran ist, sondern man guckt vielleicht ein bisschen früher, und das nicht nur bei der Infrastruktur, auch beim Rollmaterial. Für die sich noch tiefer für Eisenbahnen in ihrem Podcast interessieren, wenn sie Lok sehen, die bei der DB, muss nicht bei der DB sein, kann auch natürlich bei Drittbetreibern sein, die 30, 40 Jahre alt sind, die ja noch rumfahren, wie die aussehen und die gleichen Loks, oder sagen wir mal, die Loks aus der gleichen Zeitepoche, wie sie in der Schweiz aussehen, das sieht man schon optisch, dass da ein Unterschied ist vom Instandhaltungszustand. Und wenn die Verlässlichkeit bei Rollmaterial und Infrastruktur nur 80% ist, also 80 mal 80% sind ja dann 64% sozusagen, wenn beide zusammentreffen. Und das ist ja das Interessante an der Eisenbahn, dass das zusammentrifft. Es müssen eben beide Seiten irgendwie zu nahezu 100% performen, um dann sozusagen die hohe Qualität zu haben. Und dazu gehört natürlich ein hoher Rückhalt insgesamt im ganzen, wie soll ich sagen, im ganzen Umfeld. Das geht natürlich übers Geld, das sind Geldthemen, das sind Reservethemen, die dazu führen, auch ein Konsens in der Gemeinschaft, dass sowas, dass ein Land sich sowas leisten möchte, sagen wir mal so.
Ich würde einmal kurz nachhaken an der Stelle: Rollmaterial, damit meinen Sie wahrscheinlich die Züge, die fahren.
Ganz ja. Genau,
okay,
ja.
Okay, nur um es sicher
zu sein. Ja, schön, ja, also Lokomotiven, Wagen, Triebfahrzeuge, genau. Mhm.
Was würden Sie jetzt sagen, was kann Deutschland jetzt von der Schweiz lernen?
Also ich würde mal sagen, auf jeden Fall, dass sozusagen das Weitertreiben der fahrplanbasierten Infrastrukturableitung, so wie es jetzt in Deutschland gemacht wird, ist schon ein großer Lernerfolg, ein großer Lernerfolg, dass das gemacht wird. Und das andere, dass man sich, sagen wir mal, den Qualitätszustand der verschiedenen Produktionsressourcen im System Eisenbahn anguckt. Und was ein Riesenthema ist, wo auch, das höre ich immer wieder, überall alle wollen es, aber es gelingt irgendwie nicht, weil man nicht am Bundestag vorbeikommt, ist das Thema einer soliden Finanzierung. Nicht unbedingt jetzt von der Höhe, sondern das Hauptproblem ist gar nicht, ist auch ein bisschen die Höhe, was ich so höre. Es ist aber auch die Gleichmäßigkeit oder die Verlässlichkeit oder die sogenannte Überjährigkeit, also unabhängig vom Budget. In der Schweiz gibt es dazu einen Fonds, Österreich hat das anders gelöst, Österreich hat das auch gelöst mit dem sogenannten Rahmenplan, dass in die Infrastruktur haushaltsunabhängig oder unabhängig vom aktuellen Haushalt, von politischen Gestaltung, dass konstant Geld in das System fließt, dass Großmaßnahmen eben nicht nach Haushaltslage geplant und gebaut werden können, sondern dass zum Beispiel wie Ihr Projekt Ulm-Augsburg meinetwegen mit einem jährlichen Fixbetrag von x Milliarden oder Millionen leben kann und nicht mal irgendwie, ich möchte nichts Falsches sagen, mal 500 Millionen pro Jahr und im nächsten Jahr dann wieder gar nichts. So kann die Infrastruktur nicht weiter bewirtschaftet werden. Das ist, glaube ich, einer der Hauptelemente, dass man von der Schweiz lernen kann. Dieser Infrastrukturfonds, der heißt, glaube ich, offiziell ein bisschen anders, aber dieser Finanzierungsfonds für die Bahninfrastruktur ist ein Vorbild. Österreich hat es anders auch gut gelöst, nach meinem Dafürhalten. Und der Bund geht aber mit dem sogenannten strategischen Umsetzungsplan zum Deutschlandtakt genau diese Themen auch an, um dort Lösungen zu finden. Das wird auch aktuell erarbeitet, um den Deutschlandtakt sozusagen prozessual abzusichern und vor allem auch zu etablieren.
In der Schweiz fährt jetzt der Fern- und Regionalverkehr seit 1982 nach einem Taktfahrplan. Wissen Sie noch, wie die Situation vorher war? Können Sie dazu ein paar Takte sagen?
Also im Detail nicht mehr, also ich war ja da auch noch nicht auf der Welt, aber grundsätzlich war das eigentlich nachfrageorientiert. Natürlich am Morgen die meisten Züge in die großen Zentren und Städte rein, die Leute sind zur Arbeit gefahren, abends wieder zurück, dazwischen dann halt mal Lücken, weil weniger Reisende unterwegs waren und es waren natürlich auch viel weniger Züge unterwegs als heute, ja, so in der Art etwa.
Eigentlich wie bei uns jetzt, ohne Taktfahrplan wahrscheinlich. Das heißt, oft die Schweiz sei ein kleines Land, da würde sowas mit dem Taktfahrplan leichter funktionieren. Aber in einem großen Flächenstaat wie Deutschland mit langlaufenden Verkehren sei das nicht so gut möglich. Ihr Kommentar dazu?
Auch das hört man oft, meine Privatmann oder unsere Firmeneinschätzung dazu ist, ja, die Schweiz ist kleiner, deshalb ist sie aber nicht weniger komplex. Oder andersrum gesagt, ist Deutschland jetzt so rein flächenmäßig, kann man auch sagen, ist Deutschland 7 oder 8 Schweiz nebeneinander. Also die Herangehensweise, die Planungsphilosophie oder die Exzellenz sozusagen von oder die Qualität von Infrastruktur und Rollmaterial ist in unserem Dafürhalten jetzt kein Größenthema, sondern das ist ein allgemeines Thema, das gilt immer. Und was ein bisschen stimmt oder was stimmt in der Tat, ist, dass das Kernnetz des Fernverkehrs hier in der Schweiz natürlich kürzer laufende Linien hat. Das stimmt. Also die längste Binnenlinie sozusagen von St. Gallen nach Genf hat ungefähr eine Fahrtzeit von von 4,5 Stunden oder so. Das ist natürlich wesentlich weniger als Hamburg-Basel oder Hamburg-München oder so mit 8 Stunden ungefähr, ne? 8, 9 Stunden. Das ist weniger. Deshalb ist die Störmöglichkeit, also dass irgendwo was passiert oder dass Personen im Gleis, diese ganze Litanei, dass das irgendwo häufiger passiert, das ist natürlich da. Auf der anderen Seite, Sie hatten gerade die Frage gestellt, was kann man lernen? Hat natürlich auch die Schweiz trotzdem diese langlaufenden Züge, die kommen halt dann nicht aus, die kommen dann auch aus Hamburg sozusagen, ne? Oder aus Mailand oder aus Bologna oder aus Wien, und die dann auch potenziell hier das Netz stören könnten durch Einbusverspätung. Es wird aber dadurch gelöst, und das ist ein Thema, was man vielleicht, was Deutschland nochmal lernen könnte, ist das Thema, wie man mit verspäteten Zügen umgeht. Das ist mir nach wie vor, was heißt ein Rätsel, aber man beobachtet das manchmal, auslaufende Fernverkehrszüge, also auf Ihr Beispiel mal übertragen auf Ihre Region, wenn aus, sagen wir mal, aus Köln, aus Dortmund in Ulm ein Fernverkehrszug ankommt oder in Augsburg mit einer halben Stunde Verspätung, der wird dann gnadenlos nach München noch versucht zu bevorteilen, um dann aus den 30 Minuten Verspätung vielleicht 28 Minuten Verspätung zu machen. Aber der Nachfahrt der RE von Augsburg nach München in dem Fall wird irgendwo in Mering oder so überholt und kriegt dann 10 Minuten Verspätung mit Folgeverspätung nach Garmisch, was weiß ich wohin. Dieses Thema, dass man, sag mal, verspätete Züge versucht zu heilen, ich verstehe das, warum das auch ist, hat aber, man ist immer gut abzuwägen, ob das wirklich, sag mal, wert ist, ob man nicht eventuell die Folgesysteme im Regionalbereich dann nicht eventuell schützt. Das ist genau der Grund, weshalb die Schweiz die unpünktlichen Züge aus Deutschland aktuell nicht annimmt, beziehungsweise aus Wien ist ein anderer klassischer Fall. Wenn man aus Wien beispielsweise in die Schweiz kommt mit 10 Minuten Verspätung, weiß man schon, dass der Zug mit einer halben Stunde Verspätung in Zürich ankommt, weil er gnadenlos dem nächsten Takt sozusagen hinterher trottelt, um diesen nicht zu zerstören.
Strikt, aber nachvollziehbar, würde ich sagen.
Sie hatten vorher schon mal kurz die Finanzierung ein bisschen angesprochen. Die Schweiz investiert auch pro Kopf deutlich mehr in die Schiene. 2014 gab es einen Volksentscheid in der Schweiz, bei dem es darum ging, dass die Eisenbahn mehr Steuergelder für den Bahnausbau benötigt. Und die Menschen haben dafür gestimmt. Mehr Steuern für eine bessere Bahn. In Deutschland ist es derzeit nicht denkbar, oder?
Ja, ich meine, da möchte ich mich politisch nicht äußern. Da kenne ich mich zu wenig aus. Es ist immer eine Frage, hier wird es immer unterstützt in meiner Wahrnehmung, weil transparent den Leuten gezeigt wird, was sie dafür kriegen. Übertragen auf den Deutschlandtakt, der Deutschlandtakt steht ja auch im Internet, da könnte man nachlesen, was das bedeutet. Hier werden Ausbauentscheidungen werden auch minutiös mit Netzgrafik, mit Fahrplänen ins Internet oder veröffentlicht, früher war es natürlich ohne Internet, aber veröffentlicht. Und dadurch, dass jeder sofort auch merkt, oh super, ich habe da was davon, ich hab substanziell was davon, ist sozusagen der Goodwill, um dort dafür zu stimmen, hier ungebrochen oder sehr groß. Also die Leute, denen wird genau gezeigt, was man bekommt. Denen wird auch gesagt in der Regel, was man dafür nicht bekommt. Also keine Ahnung, ich bin nicht das große Ganze, Gott hat hier, aber wenn es um eine Trambahnverlängerung geht, dann steht es oft im Widerspruch zu einer Bibliothek oder einem Schwimmbad, sag ich mal, als Beispiel. Und dann wissen die genau, wozwischen man abwägen kann. Und das hat sich sehr bewährt. Da kommt sicherlich noch viel mehr dazu. Deshalb möchte ich mich gar nicht zu sehr weiter auslehnen. Das Ganze sozusagen mit Abstimmung, mit Volksabstimmung muss man ja auch ein bisschen Erfahrung haben. Sonst, genau, und wie die Fragestellungen sind.
Wir haben noch viele Fragen. Fragen, die wir auch in Infoveranstaltungen immer wieder gestellt bekommen. So viele, dass es für eine weitere Folge reicht. Und deswegen gibt es eine Premiere bei unserem Podcast. Den zweiten Teil des Gesprächs können die Zuhörerinnen und Zuhörer in 2 Wochen hören. Bis dahin, Ihnen schon mal vielen Dank und den Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute.
Das war ein Podcast vom Bahnprojekt Ulm-Augsburg. Ton und Technik Jakob Neumann. Moderation Andrea Morgenstern und Theresa Wiesmeier. Redaktion und Produktion Jakob Neumann. Wenn euch das Thema Deutschlandtakt interessiert, empfehlen wir euch auch die Folge Zugfahren wie in der Schweiz, der Deutschlandtakt, in der wir mit dem Bayern-Chef des Verkehrsclub Deutschlands, Dr. Christian Loos, gesprochen haben. Was die Güterverkehrsunternehmen, von denen es über 400 in Deutschland gibt, von Ulm-Augsburg im Besonderen und Neubaustrecken im Allgemeinen halten, könnt ihr in der Folge Lang, schwer und immer mehr Güterverkehr auf der Schiene hören. Darüber haben wir mit dem Geschäftsführer des Verbands der Güterbahnen, Peter Westenberger, gesprochen. Diese und alle weiteren Folgen des ULA-Podcasts findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen.